Ist schon wieder Gottesdienst. Wie viele Stunden sind es her? 12? Nein, etwas mehr. 16 Stunden, da waren wir das letzte Mal hier zusammen und schon wieder Gottesdienst. Ja, ist denn nicht genug mit Weihnachten? Reicht das denn nicht? Das Thema ist beziehungsreich. Da fallen einem so viele Stichworte ein. Manche sind auch heute Morgen in diesem Gottesdienst wieder angeklungen, der Gedanke des Lichts. Weihnachten ist ein Fest des Lichts. Licht bedeutet, vorher war Dunkelheit da, keine Orientierung, keine Hoffnung, kein Sinn. Und da geht einem ein Licht auf. Das ist Weihnachten. Es fallen einem ganz viele andere Dinge noch ein. Friede, dass Gott uns ganz nahe kommt, viele andere Dinge mehr. Und weil das so beziehungsreich ist, ist es nicht schlecht, einmal so in ganz kurzer Folge mehrere Gottesdienste auch miteinander zu erleben. Rettung statt Rollbraten war die Überschrift, die mir so heute früh eingekommen ist. Ich will damit jetzt keinen neuen Aspekt einführen, aber Rettung ist sicherlich das ganz große Thema von Weihnachten. Ich war ein bisschen neugierig, was die Menschen, die geleitet vom Heiligen Geist sicherlich sich überlegt haben, was wäre gut, am ersten Weihnachtstag miteinander zu hören in Gottes Wort, miteinander zu lesen, zu betrachten, eine Predigt zu hören. Und da bin ich auf den Titusbrief gestoßen. Tatsächlich, Titusbrief, einer der letzten Briefe von Paulus, die er an seinen jugendlichen Mitarbeiter geschrieben hat, Titus. Und war sehr überrascht dann, etwas zu lesen, wo ich zunächst gedacht habe, ist aber schwer mit Weihnachten in Verbindung zu bringen. Titus 3, angegeben war von Vers 4 bis 7, ich habe noch den dritten Vers mitgenommen, ich fand, der gehört auch dazu. Ich lese nach der Übersetzung der Hoffnung für alle Bibel. Wir waren Gott früher ungehorsam, kannten den richtigen Weg nicht und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten alle und alle hassten uns. Aber dann wurde die Liebe und Güte Gottes, unseres Befreiers, sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten. Nein, seine Barmherzigkeit hat uns durch das Bad der Wiedergeburt zu neuen Menschen gemacht. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch seine unverdiente Güte von aller Schuld befreit und warten voller Hoffnung auf das ewige Leben, das wir als seine Kinder erben werden. Man hat also diesen Abschnitt Weihnachten zugeordnet. Warum eigentlich? Von der Weihnachtsgeschichte ist weit und breit nichts zu sehen. Kein Ochs, keine Esel, keine Krippe von Jesus auch, also als dem Kind kein Wort. Vorhin hatten wir eine Lesung aus dem alten Propheten Jesaja und da war von dem Kind die Rede. Aber hier im Neuen Testament, die Weihnachtsgeschichte leuchtet. Da geht ein Licht draus hervor, wenn man das so liest, Lukas Kapitel 2 oder auch Matthäus Evangelium, die verschiedenen Berichte, da geht ein Licht von aus. Aber ich behaupte einmal, hier wird noch zusätzliches Licht auf die Weihnachtsgeschichte geworfen. Und deswegen habe ich so den Satz ganz besonders groß hier abgedruckt, wo ich gedacht habe, ja, das hat nun wirklich einen direkten Bezug zur Weihnachtsgeschichte. Aber dann wurde die Liebe und Güte Gottes, unseres Befreiers, sichtbar. Die Weihnachtsgeschichte erzählt, wie es damals in Bethlehem zuging. Damals ist genau das passiert, was hier in ganz groß steht. Die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien. Global gesehen ist es damals passiert. Und jetzt haben wir den ersten Weihnachtstag, Heiligabend ist vorbei. Und ersten Weihnachtstag habe ich auch heute wieder so empfunden beim Erleben des Gottesdienstes, ist eigentlich wie ein kleines Pfingstfest. Weil der Lichtkegel, der so ganz klein auf dieses Geschehen im Stall in Bethlehem gerichtet ist, im Heiligabend geweitet wird und die ganze Welt kommt in Blick, die ganze Weltgeschichte und die Vergangenheit und die Zukunft und auch wir kommen. Plötzlich finden wir uns mitten in der Weihnachtsgeschichte wieder. So Paulus hier in diesem Titusbrief. Wir kommen mit hinein in die Weihnachtsgeschichte. Wir brauchen gar nicht mit den Hirten zu gehen, wir sind schon gleich mittendrin. Die ganze Menschheitsgeschichte, so könnte man sagen, eine öde Wüste, eine Wüstenei, voll mit Bosheit und mit Neid, mit Leidenschaften und mit Gier. Das Buch der Weltgeschichte, ein schreckliches Buch, wenn man es genau betrachtet. Dunkelheit über den Völkern, so sagt es uns das Alte Testament. Und mitten in diese Dunkelheit leuchtet ein Licht auf. Da macht das Kind in der Krippe die Freundlichkeit Gottes sichtbar. Dass da einer ist, der freundlich auf diese grausame Weltgeschichte schaut von oben her. Und Weihnachten macht auch deutlich, macht sichtbar, wie er so den unbedingten Willen hat, da etwas dran zu ändern, da etwas dann zu drehen, dass es so eine öde Wüstenei ist. Der Welt das Heil zu bringen. Gott meint es ganz, ganz ernst damit. Es ist so, dass dieses Elend der Welt, diese Finsternis Gott geradezu anzieht. So viel Licht gab es an Heiligabend. Und jetzt zu uns. Der Abschnitt macht den Lichtkegel weiter. Da ist der Stall, das ist immer noch im Licht drin. Aber der Lichtkegel geht weiter und auch unsere persönliche Hütte, vielleicht genauso unaufgeräumt wie der Stall, den wir am Anfang gesehen haben. Ich habe gestaunt, wie unaufgeräumt es da war. Alles kaputt und so mit dem Esel und dem Ochsen und der Krippe. Das kommt mit hinein. Also erstmal die Biografie von Paulus und Titus. Er schreibt ja von sich persönlich. Was war das, sein Leben früher? Nichts war das. Erstmal die Biografie von Paulus und Titus, dem er den Brief schreibt. Und er sagt, jeder muss seine Weihnachtsgeschichte erleben, wo es dann heißt, dann wurde die Liebe und die Güte Gottes unseres Befreiers sichtbar. In Bethlehem, oh ja. In Hemsbach auch. Und wo immer wir wohnen, wo immer unsere Hütte steht, da muss es Weihnachten werden. Das ist das Thema. Ersten Weihnachtstag. Ein kleines Pfingstfest. Die traurige Ausgangslage. Wir waren Gott früher ungehorsam, kannten den richtigen Weg nicht und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten alle, und alle hassen uns. In dem Weihnachtslied, O du Fröhliche, heißt es, Welt ging verloren. Das kommt mal ziemlich kurz vor in dem Weihnachtslied. Da singt man so schnell drüber hin und hat es schon fast wieder vergessen in dem Moment, wo man es ausgesungen hat. Und das hört sich auch nach ziemlich weit weg an, Welt ging verloren. Das ist Vergangenheitsform, Geschichte. Viele können mit Geschichte nicht viel anfangen. Viele können damit nichts anfangen. Und können daher auch nicht verstehen, warum Weihnachten nötig ist. Ich meine jetzt mit Weihnachten nicht das Fest. Vielleicht kann man auf das Fest Weihnachten verzichten, als Datum, als 24., 25. Dezember. Aber auf die Tatsache, dass Gott Mensch wurde, dass er seinen Sohn sandte, darauf können wir nicht verzichten. Das war notwendig. Nicht nur, weil die Welt eben im Argen war, weil die verloren ging mal, sondern weil wir verloren sind. Wir sind doch ein Teil dieser Verlorenheit. Paulus schreibt von wir. Und er meint nicht irgendwelche vergangenen Generationen, seine Urgroßmutter mütterlicherseits, sondern er meinte sich selber. Er zeigt nicht mit Fingern auf uns, auf andere, sondern er sagt, Titus, das waren doch wir. Gar nicht so lange her, weißt du noch? Was für eine Finsternis. Das ist die traurige Bilanz, die Ausgangssituation von Weihnachten. Mangel an Erkenntnis des rechten Weges. Ein orientierungsloses Hin- und Hertappen. Ein Beherrschtsein von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften. Das muss ich haben. Und dann hat man es. Oh, wieder langweilig, jetzt wieder das Nächste und noch was haben wollen. Und möglichst das, was einem nicht selber gehört, sondern was längst schon einem anderen gehört. Und es entsteht Hass. Man wird gehasst und hasst selber doch alle. Bosheit, Neid, Hass, die Ausgangslage. Wo das Wasser hinkommt, entsteht Leben. Und das ist die Botschaft am ersten Weihnachtstag. Seine Barmherzigkeit hat uns durch das Bad der Wiedergeburt zu neuen Menschen gemacht. Das ist Weihnachten. Erster Weihnachtstag. Ganz persönlich erlebt. Das ist wie Wasser in der Wüste. Ich habe es noch nicht miterleben dürfen, aber Leute, die es erlebt haben, die haben berichtet, wo Wasser in der Wüste hinkommt, etwa weil es alle 8 oder 10 Jahre einmal regnet, da blüht etwas auf, da kommt etwas in Gang, da entsteht Leben, wo man vorher dachte, alles ist tot. Ein Wunder vor unseren Augen. Wo Wasser hinkommt, entsteht Leben. Ein Leben mit Gott, dem Allerhöchsten, ist ein neues Leben, wo Wasser hinkommt, wo dieses Licht von Weihnachten hineinkommt, wo wirklich der Geist wirkt, wo er hineinscheint, da entsteht Leben und Befreiung. Befreiung von den Dingen der alten Zeit. Hass, Neid, unbedingt immer mehr haben wollen, diese öde Jagd nach Sinn und Erfüllung, die doch keine Erfüllung findet. Und mir fällt auf hier, daran erinnert uns dieser Abschnitt am ersten Weihnachtstag, dass wir dieses neue Leben nicht bekommen auf dem Weg der persönlichen Entwicklung. Nicht bekommen, dass wir, indem wir wie vielleicht am Silvester einen Vorsatz fassen für das neue Jahr 2010. Ja, manche machen sich jetzt schon Gedanken, was für einen Vorsatz möchte ich fassen für 2010. Und dann überprüfe ich diesen Vorsatz Woche für Woche. Wie weit bin ich meinem Ziel näher gekommen? In vielen Dingen läuft Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich so, aber das ist hier etwas Grundsätzliches. Und das geschieht nicht durch Entwicklung, nicht durch Evolution, sondern durch Revolution. Eine neue Geburt. Seine Barmherzigkeit hat uns durch das Bad der Wiedergeburt zu neuen Menschen gemacht. Es gibt Leute unter uns, die haben heute Geburtstag. Steffi hat heute Geburtstag. Gratulation, Steffi. Du wirst immer daran erinnert werden, an diesem 25., dass du Geburtstag hast, aber dass das Thema heute Wiedergeburt ist. Weil das ein kleines Pfingsten ist. Wiedergeburt ist nämlich etwas, was der Heilige Geist an uns vollzieht. Eine Geburt von oben. Jesus hat dieses Thema angeschnitten bei einem Gespräch mit einem Theologen, mit dem Nikodemus, der uns so weiter nicht sehr viel mehr bekannt ist, aber dieses Gespräch, das steht im Johannesevangelium in Kapitel 3 und so zwei kurze Abschnitte, zwei Aussagen, die Jesus da gemacht hat zum Nikodemus, das möchte ich euch gerne hier bringen. Er sagt zu dem Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann nicht in Gottes neue Welt kommen. Und die zweite Aussage, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben zur Welt bringen. Zumindest der weibliche Teil unter uns. Uns Männern ist das verwehrt. Wie gut, ha? Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, wenn ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Das ganze persönliche Weihnachten ist mit einer zweiten Geburt vergleichbar. Aus einem alten Menschen wird ein neuer Mensch. Also bei der natürlichen Geburt ist so, aus gar keinem Menschen wird ein Mensch, aber bei dieser zweiten Geburt wird aus einem alten Menschen ein neuer Mensch. Das ist nicht leicht zu verstehen. Das fiel schon dem Nikodemus schwer. Der hat sich den Kopf zermartert, hat verrückte Fragen gestellt. Und Jesus sagt, verstehst du das nicht? Wiedergeburt selber ist für viele Menschen so unbegreiflich wie für den Nikodemus. Für mich ist es auch unbegreiflich. Es ist von Geheimnissen die Rede gewesen. Es ist einer der großen Geheimnisse, die ich persönlich selbst auch als Pastor und Theologe gar nicht richtig im Vollsinn erklären kann. Aber die Bibel redet davon. Und vielleicht so wie bei einer ganz irdischen Geburt. Möglicherweise können wir nicht alle Dinge verstehen, aber wir sind Zeugen, dass sie tatsächlich stattfindet. Es gibt sie. Zum Glück muss man aber nicht alles begreifen, damit es passiert. Ein Baby muss ja auch nicht begreifen, was bei der Geburt passiert, bevor es auf die Welt kommt. Dass es vielleicht erstmal so ein Diplom machen muss und dann darf es auf die Welt kommen. Ah, Baby hat verstanden, was bei der Geburt passiert. Am besten, man lässt der Natur ihren Lauf. Ich finde, das klang auch bei dem letzten Lied so an, das wir im Lobpreisteil miteinander gesungen haben, wo es darum ging, sich der Hand des Töpfers zu überlassen, nicht mehr. Also einfach sich entspannen. Also einfach nicht mehr sich verkrampfen. Also einfach nicht mehr selber irgendetwas auf die Beine stellen zu müssen, so quer zum eigenen Herzschlag, sondern sich der Führung Gottes überlassen und dem Wirken des Heiligen Geistes überlassen und ihn machen lassen. Ein Baby kann nicht mithelfen und es soll auch nicht mithelfen bei der Geburt. Es soll nur einfach der Natur ihren Gang überlassen. Begriffen oder nicht, das Wunder der Wiedergeburt passiert immer noch. Alle Jahre wieder, immer wieder erleben wir das mit, dass unter uns Menschen ein großes Licht aufgeht, dass sie neue Menschen werden. Unfassbar. Man fragt nach, wie ist das passiert? Ganz unterschiedlich, aber deutlich bei allen, dahinter steckt der Heilige Geist. Wir müssen es nicht vollbringen. Das übernimmt alles Gott. Er tut es an jedem, der an Jesus Christus, dem Sohn, glaubt. Der ein Mensch wurde, der unter uns lebte. Wer an mich glaubt, hat das Leben, sagt Jesus. Siehe, ich mache alles neu, sagt auch Jesus. Trinken wir aus der Quelle des Lebens. Das Wasser ist da. Trinken wir. Folgen wir dem inneren Impuls. Ich habe Durst, da ist Wasser, also trinke ich. Das heißt an Jesus glauben, Jesus persönlich aufnehmen. Eine Entscheidung mit Folgen. Er tut es an jeden, der an Jesus Christus, den Sohn, glaubt. Vollbringt das Wunder der Wiedergeburt. Wer an mich glaubt, hat das Leben. Dazu kann man sich in einem Augenblick entscheiden. Ich habe ein bisschen gezögert, als ich hier Entscheidung geschrieben habe, weil Entscheidung von vielen Menschen missverstanden wird als etwas, das ich selber mache. Ich überlege mir vorher, wofür will ich mich entscheiden. Nach einem längeren Prozess des Grübelns und Plans treffe ich dann die Entscheidung. Aber hier ist es etwas anderes. Da bahnt sich etwas an. Ich gehe schwanger und dann kommt der Moment, wo Entscheidung einfach dran ist und ich folge ihm. weil ich mich entspanne und der Führung des Geistes überlasse. So wie die Hirten sich schon entschieden haben, weil der Engel sie gedrungen hatte. Geht los! Und sie gingen los. Und sie erzählten davon. Und sie gingen zum Stall und ließen es nicht bleiben. Sie wehrten sich nicht dagegen. Sie folgten dem natürlichen Gang der Dinge. Und diese Entscheidung hat Folgen. Ihr Leben ist neu geworden. Unser Leben wird auch neu. Gott nimmt uns auf wie ein Vater seine Kinder. Kommt her zu mir. Er lässt uns an seinem Leben teilhaben. Wir dürfen bei ihm sein. Und so bekommt unser Leben auch Sinn, wo es vorher sinnlos war. Ein sinnloses Jagen nach immer neuen Zielen. Es bekommt Bestand über den Tod hinaus. Paulus sagt, am Leben bleiben heißt für mich, für Christus da sein oder kurzform, Christus ist mein Leben. Jesus beantwortet uns die Fragen unseres Herzens. Nicht jede Frage, die in unserem Kopf hochkommt, aber die Frage des Herzens, die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Frage, wie kann mein Leben neu werden, die Frage nach dem, was nach dem Tod kommt. Wie bekommen wir Gewissheit? Auch da wieder habe ich gezögert, weil ich dachte, hier geht es um ein Programm und wir müssen es uns auf die Beine stellen. Aber darum geht es nicht. Wieder einmal, es ist ein kleines Pfingstfest heute und es geht darum, sich dem Schöpfer zu überlassen, dem Schöpfergeist zu überlassen, der unser Leben neu machen möchte. Wie bekommen wir feste Gewissheit, dass wir sagen können, Gott hat mein Leben heil gemacht. Euch ist heute der Heiland geboren. Ja, mir ist er auch geboren. Wie bekommen wir Gewissheit? Indem Gott uns das schenkt. Und wie er das macht, ist ja sehr verschieden. Einiges Grundsätzliches möchte ich vergegenwärtigen. Viele wissen es von uns, andere wissen es noch nicht. Erstens, wir müssen uns bewusst werden, wir sind von Gott getrennt. Es ist so wie das, was Paulus geschrieben hat in der Vergangenheitsform. Oh, früher, mag gar nicht dran denken. Nicht so sehr, weil es dafür philosophische Gründe gibt, sondern weil viel Sünde in unserem Leben ist. Vieles, was trennt von Gott. Vieles wollen, vieles denken, vieles empfinden, trennt uns von Gott. Es ist nicht, weil wir eben Menschen sind, aus Staub und Gott ist weit weg, dass uns das von Gott trennt. Bei dem alten Propheten Jesaja lesen wir, eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Nicht das Philosophische. Nicht das, weil ihr bloß mickrige Menschen seid und Gott ist im Himmel. Eure Verschuldungen sind es. Sie sind zu einer Mauer geworden, die sein Angesicht für euch verbirgt, vor euch verbirgt. Das müssen wir wissen, um zu begreifen, was da vor sich geht. Das ist aber auch ein Wissen, das der Heilige Geist schenkt. Das Zweite ist, wir sind darauf trainiert, uns zu verbessern. Unser ganzes Leben lang ist darauf geeicht, von der Schule bis zu irgendeinem Fitnessprogramm von der Krankenkasse. Wir sind darauf trainiert, uns zu verbessern, wenn wir irgendwo Mängel an uns entdecken. Das klappt in sehr vielen Bereichen. Das klappt aber nicht in unserer Beziehung zu Gott. Wir haben mit Mächten zu tun, mit denen wir nicht fertig werden in unserem Leben. Es gelingt nicht, Gott im Hauruck-Verfahren auf unsere Seite rüberzuziehen. Das können wir nicht. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn es hart auf hart kommt, dann wollen wir es noch nicht mal richtig. Och, lieber noch nicht. Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Alle haben gesündigt und können so, wie sie sind, die Herrlichkeit Gottes niemals erlangen. Und viele denken, das hat Paulus geschrieben, aber er hat es auch nur abgeschrieben aus dem Alten Testament. Eine uralte Erfahrung. Wir können daran nichts ändern. Das Dritte ist, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen, die Weihnachtsgeschichte. Jesus ist unser Immanuel. Jesus ist unser Gott mit uns. Er wurde ein Mensch. Er wurde eigens Mensch dafür, nicht um sich hier alles anzuschauen, was es so gibt, sondern um unser Erlöser zu werden, um uns aus unserer Ohnmacht herauszuholen, um uns zu neuen Menschen zu machen. Er nahm am Kreuz unseren Platz im Gericht Gottes über die Sünde an. Und so wurde die trennende Mauer zwischen Gott und uns weggetan. Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Gott hat Freude an uns, weil wenn er uns sieht, dann sieht er seinen Sohn. Er sieht Jesus. Wunderbar. Wissen, Wissen, Wissen. Und der vierte Punkt. Also, ich glaube, dass die ersten drei Punkte die Schwangerschaft beschreiben. So, erstes, vielleicht die ersten drei Schwangerschaftsmonate, dann kommt die vierte bis sechste Monat und dann spürt man schon, wie das Kind boxt und sich bemerkbar macht. Da wird was. Da wird was und schließlich dann das Wissen, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Und jetzt, 10. Monat, 40. Woche im Idealfall, jetzt kann es zu einer Geburt kommen. Wir wissen, wir sind von Gott getrennt. Wir wissen, wir können nichts dran ändern. Wir wissen, Jesus ist erschienen, uns zu versöhnen. Und schließlich der vierte Punkt, jeder Mensch kann die Erlösung im Glauben in Anspruch nehmen. Vom Geist eingeladen, vom Geist gezogen. Das kann dann ganz einfach passieren. Ungefähr so, wie wenn man ein Geschenk annimmt. Und wie macht man das? Das können wir mal üben, wie man Geschenke annimmt. So, aber ganz einfach, man sagt einfach, danke, danke. Und man darf es nehmen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du meine Sünden auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass dein Blut mich reinmacht von aller Sünde. Und ich habe ein Pfeilchen gemacht, konnte es nicht unterlassen, und auf die Taufe aufmerksam zu machen, nicht weil ich Baptist bin, sondern weil, wenn ich die Bibel lese, dann wird mir deutlich, das gehört dazu. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ah, das ist aber komisch, dass es dazu gehört. Ich dachte immer, die Taufe, die gehört so wie sagt man, zu dieser ersten Versorgung des neugeborenen Kindes danach. Aber in der Bibel lese ich immer, dass es mit zur Geburt gehört. Die Taufe gehört zur Geburt, zum Geburtsvorgang mit dazu. Wenn neugeboren wird aus Wasser und Geist, ja, Wasser und Geist steht tatsächlich da. Baptisten ärgern sich manchmal darüber, dass da steht, nicht nur steht aus Geist, sondern es steht tatsächlich da aus Wasser und Geist. Übrigens wird demnächst wieder eine Taufe sein bei uns. Für die, die Interesse haben, willkommen. Ja, und jetzt, das Kind ist auf der Welt und jetzt kann man das ja nicht einfach so liegen lassen. Jetzt muss man es auch versorgen. Der fünfte Schritt, bekennen. Die Schuld unseres Lebens aufzudecken, kann sehr hilfreich sein. Es kann sehr hilfreich sein, dass vor Menschen auch direkt zu tun. Ich habe selber einmal erlebt, wie jemand Befreiung erlebt hat, weil er mir gesagt hat, ich habe das und das verkehrt gemacht, eine ganz konkrete Tat. Und wir konnten es sogar wieder gut machen. Und es war so gut. Ein Schub, ein Impuls, ein Bekenntnis, aus dem so viel Gutes geworden ist. Vor einem Menschen, der mit Gott lebt. Das muss nicht unbedingt der Pastor sein oder jemand aus der Gemeindeleitung. Es kann einfach ein Christ deines Vertrauens sein. Es kann wesentlich dazu beitragen, mit einer bewältigten, nicht bewältigten Vergangenheit ganz neu klarzukommen und einen guten Start zu haben. Und das Letzte schließlich, bekennen, was uns wichtig geworden ist. Wenn Gott uns klar gemacht hat, dein Leben ist jetzt heil geworden, dann ist es wichtig, dass man das, was man erlebt hat, nicht für sich behält. Das Bekennen und Weitersagen kann andere ermutigen. Und da kann es passieren, dass der Heilige Geist anhakt und dass eine ganz neue Schwangerschaft entsteht vielleicht. Oder dass jemand einen Impuls kriegt, zur Geburt hin sogar. Aber es festigt auch das neue Leben in dir selber und deine Freude in Christus. Petrus sagt in der Apostelgeschichte, als er gefangen genommen wird und man ihm das vorhält, warum kannst du nicht deine Klappe halten und warum redest du immer von diesem Jesus? Da sagt er, wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Unmöglich. Wir müssen es sagen. Und das ist kein Druck. Deutlich wird hier ist auch wieder der Heilige Geist. Und wir entspannen uns und überlassen uns diesen Impuls des Heiligen Geistes. Sechs Schritte. Sechs Schritte, die wir nicht alleine gehen, sondern sechs Schritte, die der Heilige Geist mit uns geht. Erster Weihnachtstag ist kleines Pfingstfest. Was von alledem ist dran? Wo spürt ihr, dass der Heilige Geist dran ist bei euch? Ich bin sicher, dass jedem Einzelnen mindestens einer dieser Schritte aufgegeben ist. Dass der Heilige Geist euch an die Hand nimmt und mit euch einen Schritt gehen möchte. Welchen? Weiß ich nicht. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch ernsthaft vor Gott prüft, welcher Schritt es ist. Wir wollen dazu ein paar Augenblicke der Stille haben. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach mal still sind, uns prüfen, Gott das vorlegen und wir hören dann ein Lied des Singkreises. Herr Jesus, danke für dieses Pfingstfest, dieses kleine Pfingstfest an diesem ersten Weihnachtstag. Danke, dass wir nicht stehen bleiben müssen, sondern dass du mit uns unterwegs bist und uns Schritte gehen lässt. Du bist unser guter Hirte, führst uns zum frischen Wasser und auf eine grüne Au. Danke, dass du jetzt gesprochen hast. Amen.